Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Mit Armin Himmelrath und in den kommenden knapp 30 Minuten, da gibt es unseren Themenblock, wie immer an dieser Stelle, aus Umwelt- und Verbrauchersicht. Mein Kollege Georg Ehring ist ins Studio gekommen und er hat das Thema Krankheit mitgebracht, aber nicht Corona, nicht unbedingt Corona.
Ja, Corona haben wir auch. Da gibt es ja wegen des Coronavirus jede Menge Erleichterungen, die die Pleiten von Privatpersonen und Unternehmen verhindern sollen. Auch bei Mietzahlungen gibt es solche Erleichterungen, allerdings mit Grenzen. Und da geht es darum, um welche das sind. Aber wir haben auch zwei Krankheiten zum Thema, die nichts mit Corona zu tun haben. Borkenkäfer in Sachsens Wäldern und ein mysteriöses Blaumeisensterben. Gegen Schluss geht es um den Anbau von Obst und Gemüse im eigenen Garten und um die Frage, wie man es richtig aufbewahrt. Mehr als 20 Millionen Mieterhaushalte gibt es in Deutschland, meist Familien, Singles und Wohngemeinschaften. Für viele frisst die Miete einen großen Teil des Einkommens auf und wenn das durch die Krise knapp wird, dann wird es auch schwer, sie zu bezahlen. Die Miete wird natürlich auch in Zeiten von Corona fällig, allerdings gibt es Möglichkeiten, sie zumindest später zu zahlen, ohne gleich die Kündigung befürchten zu müssen. Welche Voraussetzungen dafür erfüllt sein müssen, dazu der Beitrag von Thorsten Philips.
Beim Mieterbund rufen derzeit viele Menschen an und wissen nicht genau, was sich durch das Corona-Schutzpaket für Mieterinnen und Mieter vom 1. April geändert hat. In Zeitungen war nämlich fälschlicherweise zu lesen, dass der Mieter 3 Monate lang die Miete jetzt nicht bezahlen müsste. Doch das ist nach Angaben von Ann-Sophie Meinitz vom Mieterbund Schleswig-Holstein und ihrem Kollegen Alexander Blaschek vom Vermieterverein Haus und Grund falsch. Erstmal habe der Mieter Anspruch auf die Leistung des Staates, so Blaschek.
Das ist zum einen das Wohngeld, das man beim Wohnungsamt beantragen kann, und dann die Kosten der Unterkunft, die man beim Jobcenter beantragen kann. Diese beiden sozialen Sicherungssysteme sollte ein Mieter unverzüglich in Anspruch nehmen, wenn er jetzt aufgrund der Corona-Krise in Zahlungsschwierigkeiten gekommen ist.
Wichtig, Stunden heißt eben nur, dass die Miete später nachgezahlt werden muss. Auf jeden Fall sollte der Mieter das Gespräch mit dem Vermieter suchen und ihm die Lage erklären. Er muss ihm die spezielle Corona-Notsituation nachweisen. Dazu genügt laut Mieterbund auch schon die Bescheinigung, Kurzarbeitergeld zu bekommen. Wörtlich heißt es auf der Homepage des Mieterbundes:
Mieterinnen und Mieter haben bis Ende Juni 2022 Zeit, ihre Mietzahlung nachzuholen und müssen bis zu diesem Zeitpunkt keine Kündigung wegen Nicht- oder Teilzahlung der Mieten aus April 2020 bis Juni 2020 fürchten.
Ann-Sophie Meinitz sieht aber in der derzeitigen Regelung auch keine optimale Lösung.
Also Fälligkeit besteht natürlich weiterhin. Aber das kann natürlich dazu führen, dass ich nach der Corona-Pandemie dann auf einmal 3 bzw. 6 Monatsmieten nachzahlen muss. Und die Frage ist eben auch bei vielen Mieterinnen und Mietern, ob dann eben noch das Einkommen gegeben ist, beziehungsweise ob vielleicht auch das Einkommen beschränkt ist oder ganz ausbleibt.
Vor Corona konnte der Vermieter dem Mieter kündigen, wenn er 2 Monatsmieten im Rückstand war. Nun in Corona-Zeiten sind es 3 Monatsmieten. Damit der Mieter besser geschützt wird, fordert Ann-Sophie Meinitz vom Mieterbund Schleswig-Holstein einen Sicher-Wohnen-Fonds.
Der Fonds soll bewirken, dass der Mieter eigentlich gar nicht belastet wird, beziehungsweise so wenig wie möglich, und dass sich nicht nach der Corona-Pandemie dann die Schulden, sage ich jetzt mal, zu einem Berg aufhäufen, und die muss er dann begleichen und kann dann eventuell ja auch mit einer Eigenbedarfskündigung belastet werden.
Es müssten schnell mehrere Millionen bereitgestellt und von Verwaltungsmitarbeitern ausgezahlt werden. Wer das Geld beanspruchen will, muss die Bedürftigkeit nachweisen. Auch die Vermieterseite findet die Idee mit dem Sicher-Wohnen-Fonds gut und unterstützt ihn. Alexander Blaschek, Geschäftsführer von Haus und Grund Schleswig-Holstein, sagt, dass mit dem Fonds die Dominoeffekte verhindert werden können und damit auch unnötige Bürokratie. Zunächst kann der Mieter die fällige Miete nicht zahlen.
Der Vermieter kann dann seinerseits, weil die Miete fehlt, seine Finanzierung bei der Bank nicht mehr leisten. Wenn er das nicht kann, dann wird die Bank irgendwann in die Immobilie vollstrecken. Wenn das massenhaft passiert, dann haben wir eine Immobilienschwemme, also eine Immobilienkrise.
Am Ende könnten auch Banken in Schwierigkeiten kommen, das Geld ist zu verhindern.
Der Vermieter sollte auf alle Fälle möglichst schnell das Gespräch mit dem Mieter suchen, damit dieser staatliche Hilfen beantragt. Und er sollte dann seinerseits mit den Banken sprechen, damit seine Darlehen gestundet werden, damit hier nicht Probleme auftauchen.
Besser wäre natürlich, es kommt gar nicht erst zu dieser Kettenreaktion, sondern es gäbe einen Fonds mit der Folge, dass nur der Mieter unterstützt werden müsste und nicht Mieter, Vermieter und Bank, mal abgesehen von dem zusätzlichen bürokratischen Aufwand, weil ja jeder irgendwie anders seine Hilfe beim Staat dann beantragen muss. In diesem Punkt sind sich Vermieter und Mieter sowie einige Volkswirte einig. So ein Fonds sei dringend notwendig, um die Krise nicht unnötig zu verschlimmern.
Mietzahlungen in Zeiten von Corona und die Forderung nach einem Fonds, das war ein Beitrag von Thorsten Philips. Der Gesang der Vögel macht aus der Geräuschkulisse der Naturmusik, besonders im Frühjahr. Blaumeisen sind in diesem Frühjahr weniger zu hören als sonst und das hat einen Grund. Viele von ihnen fallen einer Krankheit zum Opfer. Der Erreger ist allerdings noch nicht bekannt. Daniela Siebert dazu.
Blaumeisen sind nur etwa 12 cm lang. Flügel, Schwanz und Scheitel sind blau, der Unterleib gelb. Vor wenigen Wochen machten besorgte Bürger den Naturschutzbund auf auffallend viele tote oder kranke Blaumeisen aufmerksam. Lars Lachmann, Vogelexperte beim NABU, ist höchst besorgt, denn nach seiner Einschätzung handelt es sich um ein neues Phänomen, eine Epidemie.
Wir können bis jetzt höchstens mutmaßen. Wir warten aber noch auf erste eindeutige Laborergebnisse. Das Einzige, was wir sagen können, ist, dass von den Symptomen her es auf jeden Fall eine Krankheit ist, die Blaumeisen dahinrafft im Moment. Allerdings kann es alle möglichen Erreger dafür geben. In Frage kommen Viren, Bakterien oder auch einzellige Erreger.
Die Symptome, die die Vögel zeigen, reichen von apathischem auf dem Boden sitzen, ohne Fluchtreflex, wenn sich jemand nähert, über aufgeplustertes Gefieder, erkennbare Atemprobleme bis hin zu Sekret aus Schnäbeln und Augen. Die toten Vögel liegen mit struppigem Gefieder auf dem Rücken. Nach einem Aufruf des NABU, solche Fälle zu melden, gingen bis Mitte April schon um die 10.000 Hinweise auf tote oder erkrankte Blaumeisen ein, mit einer erkennbaren geografischen Häufung.
Man kann ganz klar feststellen, dass überproportional viele Fälle aus einem Streifen etwa vom Saarland über Rheinland-Pfalz bis ins Mittelhessische hinein festgestellt werden. Die Hauptausbruchszonen sind im nördlichen Rheinland-Pfalz, in Rheinhessen und im Westerwald. Es gibt noch ein zweites Zentrum, das ist im westlichen Niedersachsen.
Zwar sind die Ursachen noch unklar. Sie werden derzeit von lokalen Veterinärämtern und infolge einer bestehenden Kooperation mit dem NABU auch am Hamburger Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin untersucht. Doch Lars Lachmann hat einen Verdacht, was hinter der tödlichen Infektion stecken könnte.
Es gibt eine Krankheit, die aus Großbritannien seit etwa 1996 bekannt ist, die speziell Blaumeisen befällt, dort allerdings bis jetzt zwar weit verbreitet ist, aber in kleinen Fallzahlen jeweils nur aufgetreten ist. In dem Fall ist das eine bakterielle Lungeninfektion der Vögel.
Vor 2 Jahren sei dieser Erreger in Deutschland erstmals festgestellt worden, so Lachmann, nicht weit von der jetzigen Ausbruchsregion. Nur ein Teil der deutschen Blaumeisen fliegt in den Wintermonaten weg. Die britischen Blaumeisen bleiben auf ihrer Insel. Trotzdem hält Lachmann eine Infektion für möglich, weil schon ein einziger Kontakt reichen könne, um solch eine Erkrankung über Grenzen hinweg auszubreiten. Andere in Deutschland verbreitete Vogelkrankheiten hält der Vogelexperte für irrelevant, denn sie haben derzeit keine Saison. So etwa das Usutu-Virus, das viele Amseln das Leben kostet.
Es ist ein Virus, was vor allem Amseln befällt und im Sommer jeweils zu einem Amselsterben bei uns führt. Dieses Virus wird von Mücken übertragen, die jetzt im Moment noch wenig aktiv sind. Und das erklärt auch, warum die Usutu-Virus-Ausbrüche immer vor allem im August und September stattfinden.
Das gleiche gelte für das West-Nil-Virus, das zwar mehrere Vogelarten befalle, das aber ebenfalls erst im August und danach seine Hochzeit habe. Außerdem konzentriere es sich auf bestimmte Regionen der Republik. Auch die Trichomoniasis, eine Erkrankung, die vor allem Grünfinken befällt, spiele aktuell keine Rolle, ist Lachmann überzeugt. Auch dieser Parasit benötige sommerliche Temperaturen. Zu guter Letzt, SARS-CoV-2, das Coronavirus, das uns Menschen derzeit so zusetzt, das sei für die Vogelpopulation in Deutschland ganz sicher kein Risiko, so Lars Lachmann.
Das Coronavirus und alle Coronaviren kann man bei Vögeln durchaus ausschließen, denn Coronaviren sind, soweit bekannt bis jetzt, reine Säugetierviren, sind bis jetzt in keinem Fall auf Vögel übergesprungen.
Damit sich die aktuelle mysteriöse Blaumeisenkrankheit nicht ausbreitet, bittet der NABU Gartenbesitzer, Futterstellen und Tränken wegzuräumen, wenn tote oder kranke Vögel beobachtet wurden, damit die Tiere sich nicht untereinander anstecken. Zur Aufklärung der Epidemie ruft der NABU dazu auf, ihm Fotos von erkrankten Tieren zu schicken. Und Kadaver gestorbener Blaumeisen, die können zur Untersuchung an die lokalen Veterinärämter geschickt werden.
Über ein mysteriöses Blaumeisensterben war das ein Beitrag von Daniela Siebert. Vor allem im Westen Deutschland hat es im Winter kräftig geregnet. Die Grundwasserspeicher sind allerdings nur in Teilen des Landes wieder ausreichend gefüllt. Im Osten blieb es trockener und der April bringt bisher im ganzen Land kaum noch Niederschlag. Es könnte also wieder einen Dürresommer geben, wie schon in den vergangenen 2 Jahren. Eine Folge des trockenen Wetters der Vergangenheit. Borkenkäfer finden in den geschwächten Bäumen jede Menge Nahrung. Sie vermehren sich kräftig, zum Beispiel in Sachsen. Ein Beitrag von Bastian Brandau.
Was eben nach wie vor fehlt, ist das Wasser im Unterboden. Dort, wo die meisten Bäume wurzeln, in 1,50 Meter, 1,80 Meter Tiefe, dort haben wir nach wie vor eine extreme Dürre auf den meisten Standorten in Sachsen.
Man muss kein studierter Forstwissenschaftler sein wie Utz Hempfling, um zu erkennen, dass es in sächsischen Wäldern derzeit an Wasser fehlt. 2 Dürre- und Hitzejahre in Folge, da reiche es auch nicht, wenn es mal durchschnittlich viel regne, wie in den vergangenen Monaten, sagt der Landesforstpräsident des Freistaats Sachsen. Sachsen überwacht den Feind der Nadelbäume, den Borkenkäfer, mit Duftstoff präparierten Fallen.
Wir haben jetzt über Ostern die ersten warmen Tage gehabt. Ab 16,5 Grad beginnt der Käfer zu fliegen. Das heißt, er verlässt seine Winterlager in der Bodenstreu oder in der dickeren Borkenschicht von Bäumen und beginnt dann zu fliegen. Wir haben hier die erste Entleerung dieser Fallen vorgenommen. Da sind erste Käfer drin gewesen, aber ein starker Schwärmflug ist noch nicht eingetreten. Das wird noch etwa gut eine Woche dauern.
Dann werde es entscheidend von der Witterung abhängen, wie gut die Borkenkäfer, meist sind es Buchdrucker, sich vermehren können. Gibt es einen weiteren trockenen und heißen Frühling und Sommer, können Bäume keine Schutzschicht aus Harz bilden. Das wären dann nahezu ideale Voraussetzungen für die Käfer. Hinzu kommt die Struktur des Forstes.
Sachsen ist ein Land, das eben sehr geprägt ist von Nadelholzreinbeständen, die Fichte im Gebirge und die Kiefer im Flachland. Die Fichte wurde aber weit über ihr natürliches Verbreitungsgebiet bis in den Hügellandsbereich hinein angebaut, teilweise auf Standorte, auf denen sie auf denen sie nicht standortsgerecht ist.
Was einst schnellen Wachstum und Gewinn versprach, rächt sich in Zeiten der Klimaerhitzung. 2,1 Millionen Kubikmeter Schadholz rechnet der Freistaat im vergangenen Jahr dem Borkenkäfer zu. Ein durch lokalen Kahlschlag sichtbarer Schaden, der in diesem Jahr noch größer werden könnte. Minustemperaturen gab es kaum in diesem Winter, den so deutlich mehr Käferlarven überlebt haben dürften. Unter den fast monokulturellen Bedingungen wie im Tharandter Wald bei Dresden droht so auf Dauer der Befall großer Teile des Baumbestands. Denn wenn in einem Jahr ein Baum befallen ist, können es im Jahr drauf schon 400 sein, sagt der sächsische Forstminister Wolfram Günther von den Grünen. 10 Millionen Euro gibt sein Ministerium in diesem Jahr aus, um den Borkenkäfer zu bekämpfen.
Die Idee ist, dass man eben auch tatsächlich mit großer Energie immer schnell handelt, wenn ein Baum befallen ist, weil einfach durch diese Vermehrungszyklen sich das sonst im größten Maß ausbreitet. Und wir müssen auch als Staat da für Verständnis auch bitten, auch bei der Bevölkerung, weil regelmäßig auch Bäume dann aus dem Wald rausgeholt werden müssen, auch flächig, die auf den ersten Blick gesund aussehen. Aber genau das ist ja der Gedanke, dass man die rausholt, bevor sie abgestorben sind.
Doch langfristig helfe angesichts des Klimawandels gegen Borkenkäfer nur eine Umstrukturierung des Waldes. Auch die will der Freistaat fördern, sowohl in seinen eigenen Wäldern als auch in denen von Privatbesitzern.
Denn das Ziel ist ja, dass dort, wo Wald ist, auch künftig Wald sein soll. Und dort brauchen wir einfach klimabeständige, naturnahe, vor allem Mischwälder, die eben nicht so anfällig sind, weil sie eben vielfältiger sind, eben nicht auf einen Schadinsekt wie in diesem Fall und auch mit anderen Dingen eben Trockenheit oder sowas ganz anders auskommen.
Doch bis dahin werden Forstarbeiter vom Borkenkäfer befallene Bäume reihenweise nicht nur aus sächsischen Forsten ziehen. Der Wetterbericht unterdessen verspricht derzeit nichts Gutes für den Wald. Angekündigt sind deutlich zweistellige Temperaturen und trockenes Wetter.
Ein Beitrag von Bastian Brandau. Zum Ortstermin der sächsischen Landesregierung im Tharandter Wald durften aus Gründen des Infektionsschutzes übrigens nur ganz wenige Journalisten kommen, sodass mein Kollege sich die Stimmen und Informationen von Kollegen besorgen musste. Mancher Kontakt mit anderen Menschen lässt sich auch in diesen Zeiten nicht vermeiden. Vor allem der Einkauf von Lebensmitteln muss sein. Allerdings gibt es hier eine Alternative, die sich für manche mittelfristig umsetzen lässt. Anbau von Gemüse im eigenen Garten. In Kalifornien erlebt das gerade einen Boom, angeheizt durch Corona. Katharina Wilhelm über Gärtner, die mehr wollen als Blumen und einen kurzgeschnittenen Rasen.
tomatoes, lettuce. We got some cucumber squash.
Tomaten, Salat, Gurken, Kürbisse. Peter Young zeigt mir stolz, was er gerade angepflanzt hat. Per Videoanruf führt er mich virtuell durch seinen Garten. Gärtnern ist eigentlich Neuland für ihn. Doch durch den Ausbruch der Coronavirus-Pandemie habe er den Anbau von Obst und Gemüse im Garten entdeckt. Ich baue die Pflanzen im Garten meiner Eltern an. Sie sind beide über 70 und sollten möglichst wenig einkaufen gehen, um das Ansteckungsrisiko zu minimieren. Viele Leute haben jetzt Dosen eingekauft und Tiefkühlessen. Aber meine Eltern lieben eben grünes und frisches Essen. Daher dachten wir, dass der Anbau eine gute Idee ist. Amerikanische Medien haben es bereits das Comeback der sogenannten Victory Gardens genannt, ein Begriff aus dem Ersten und Zweiten Weltkrieg. Als Amerikaner, Briten oder Kanadier vermehrt den eigenen Garten nutzten, um sich selbst zu versorgen und die Moral zu stärken. Nun, während der Coronavirus-Krise, ist die Nachfrage in den Gartencentern nach Setzlingen und Samen offenbar groß. Immer mehr Menschen in den USA interessieren sich offenbar dafür, ihren Garten statt nur zur Erholung auch als Anbaufläche zu nutzen, erzählt Christy Wilhelmi. Sie hat mehrere Bücher übers Gärtnern geschrieben und beantwortet auf ihrem YouTube-Kanal Fragen übers Schneiden, Pflanzen, Wässern und Düngen. Was kann ich jetzt anpflanzen, was schnell wächst? Dazu hatte ich richtig viele Anfragen. Meine Antwort darauf sind sogenannte Fabrikpflanzen. So nenne ich Pflanzen, die man abernten kann und sie trotzdem weiterhin Essen produzieren. Salat zählt dazu, Grünkohl oder auch Mangold. Viele Menschen in Kalifornien haben das Glück, einen kleinen Garten zu besitzen. Doch der ist oft eher Prestigeobjekt. Der Rasen wird aufwendig gewässert und gepflegt. Palmen und Blumen blühen. Das sei vielleicht schön, aber auch nicht sehr nachhaltig in einem so trockenen Gebiet wie Südkalifornien, meint Christy Wilhelmi. Deswegen sage sie ihren Followern und Kunden, dass sie am besten den Rasen umgraben sollten.
Well, the state of California spends 23% of its budget bringing water.
Kalifornien gibt allein 23% seines Budgets aus, um Wasser aus dem Norden in den Süden des Bundesstaates zu bringen. Viel Geld, das wir ausgeben, um Wasser zu benutzen, das nicht von hier stammt. Wenn du also etwas wässern willst, dann sollte es etwas sein, das du auch isst.
Ein Beitrag von Katharina Wilhelm und wir bleiben bei frischer Nahrung. Wer sie selbst anbaut oder etwas größere Mengen einkauft, braucht nicht so häufig ein Geschäft besuchen und das ist derzeit ja ein Vorteil. Obst und Gemüse allerdings verderben mit der Zeit und deshalb sollten Sie es mit der Vorratshaltung auch nicht übertreiben. Allerdings kann die richtige Lagerung dem Verfall vorbeugen. Viele, aber längst nicht alle Früchte halten sich im Kühlschrank länger. Welche das sind und was Sie sonst noch beachten sollten, der Verbrauchertipp von Susanne Kuhlmann.
Alles, was eben eher aus ferneren Ländern importiert wird, möchte zur Lagerung eher bei der Raumtemperatur aufbewahrt werden.
Diese Faustregel nennt die Ökotrophologin Gabriele Kaufmann vom Bundeszentrum für Ernährung.
Das, was bei uns hier im Lande wächst, also die heimischen Arten, die können auch ganz gut im Kühlschrank gelagert werden.
Fast alle jedenfalls.
Ausnahmen für den Kühlschrank sind Kartoffeln. Bei denen würde sich die Stärke in Zucker umwandeln und dann schmecken die nicht mehr so, wie wir die mögen als Kartoffeln. Gurken und Tomaten sind Fruchtgemüse, die möchten auch nicht im Kühlschrank gelagert werden, weil sie Kälteschäden bekommen. Die werden glasig und verlieren auch an Konsistenz, Festigkeit und an Aroma vor allem.
Aber in der Gemüseschale wiederum verdunsten sie viel Wasser und werden schlapp. Also besser so schnell wie möglich aufessen. Beeren dagegen lassen sich ganz gut ein paar Tage im Kühlschrank aufbewahren, sagt Gabriele Kaufmann.
Erdbeeren, Himbeeren und so weiter. Und wenn ich die zur Saisonware ja auch in größeren Mengen vielleicht kaufe, dann gehören die definitiv bei warmen Temperaturen, Tagestemperaturen zur Lagerung in den Kühlschrank. Vielleicht 1 bis 3 Tage. Und dann gibt es noch einen kleinen Trick. Weil die Verkaufspackungen ja häufig offen sind, oben keine Verpackung haben, was ja auch ganz gut so ist. Wenn man ein Küchentuch nimmt, das feucht macht und die Beerenpackung damit abdeckt.
Feuchtigkeit und Verdunstungskälte halten sie ein bisschen länger frisch. Andere kompakte Früchte aus heimischem Anbau, wie Kohlköpfe und Lauchstangen, bleiben im Kühlschrank auch mehrere Tage knackig. Ganz besonders leicht verwelken allerdings zarte Blattsalate. Gabriele Kaufmann vom Bundeszentrum für Ernährung schlägt vor:
Ich kann mir helfen, indem ich den Kopfsalat vielleicht küchenfertig vorbereite und dann in ein verschließbares Behältnis packe und dann im Gemüsefach aufbewahre. Dann kann ich das 1, 2, 3 Tage prima verwenden. Oder ich mache eben immer nur die Portionsblätter ab und halte den Vorrat auch in der Gemüseschublade.
Kann ich helfen?
Christa Gläser verkauft an ihrem Marktstand in Leverkusen Äpfel aus dem Bergischen Land.
Um die Äpfel gut zu lagern, am besten aus der Plastiktüte raus. Wenn man sie für längere Zeit lagern möchte, in kühlen Keller oder ins Gemüsefach im Kühlschrank. Ansonsten in der Obstschale, wenn man sie schneller isst.
In einer großen Schale sieht ein bunter Mix aus Gemüse und Obst verführerisch aus. Allerdings nur für kurze Zeit sollten Früchte dabei sein, die besonders viel Ethen oder Ethylen bilden, ein Reifegas.
In dem Fall, wo ich das Nachreifen haben möchte, ist das toll, wenn die Banane das Ethen abgibt, aber sie reagiert auch selber empfindlich darauf. Und das heißt, wenn ich daneben die grüne Banane, einen Apfel lege oder auch eine Tomate, dann begünstigt sich das beides im weiteren Atmungsprozess und Reifeprozess.
Das lässt sich aber auch gezielt nutzen. Ein Apfel neben einer noch nicht weichen Avocado beschleunigt deren Nachreifen.
Susanne Kuhlmann war das mit einem Verbrauchertipp über die Lagerung von Obst und Gemüse.
Damit geht der Vormittag im Deutschlandfunk zu Ende. Georg Ehring, ganz herzlichen Dank für diese Themen aus unserem Umwelt- und Verbraucherteam. Und gleich übernimmt hier Stefan Heinlein den Mittag. Mein Name ist Armin Himmelrath. Danke, dass Sie zugehört haben. Machen Sie es gut und bleiben Sie gesund.